Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Wir haben heute Laura Luisa Belliconia zu Gast. Sie ist Head of Business Data Analytics bei Zeiss. Ich freue mich, da wir sehr viele spannende Themen heute haben, unter anderem Data Mesh. Will allerdings nicht so viel verraten und übergebe jetzt an Laura.
Ja, hi René, freut mich ebenfalls riesig, heute bei dir im Podcast dabei zu sein. Vielen Dank schon mal für die Möglichkeit. Und genau, du hast mich schon ein bisschen eingeleitet und auch schon so das Thema Data Mesh antizipiert. Gerne stelle ich mich noch mal ein bisschen ausführlicher vor, was mein Team im Detail macht und was wir am Ende auch einfach mit Data Mesh zu tun haben. Genau, Laura Belliconia, ich bin seit September 2022 bei Zeiss, genauer gesagt bei Zeiss Digital Partners und verantworte dort ein Team im BI-Bereich, circa 20 Mitarbeitende, die zum Auftrag haben, erste Datenprodukte für unsere internen Geschäftsbereiche umzusetzen. Genau, um das am Ende oder mit Data Mesh ein bisschen besser einordnen zu können. Zeiss Digital Partners ist eine zentrale Einheit bei Zeiss, die ja kurz vor meinem Start eigentlich gegründet wurde, mit dem Ziel, Zeiss bei der digitalen Transformation voranzutreiben. Und genau das ist auch die Aufgabe meines Teams. Und genau digitale Transformation, wie man sich vorstellen kann, lebt von Daten und Analytics. Das heißt, das hier ist eine wichtige Säule. Und das Spannende eigentlich bei uns ist, dass wir eine sehr junge Organisation sind. Wie ich eingangs sagte, es gibt uns erst seit ein paar Jahren. Das heißt, vieles, was wir aufbauen, machen wir ganz neu. Das fühlt sich, sage ich immer, manchmal ein bisschen wie ein großes Startup an. Also wir sind unfassbar stark in den letzten Jahren gewachsen bei einem sehr, sehr großen Gestaltungsfreiraum. Das bedeutet auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, dass wir die Freiheit haben, neue Methoden, Technologien auszuprobieren und da sehr, sehr nah am Puls der Zeit operieren. Und ein spannendes Thema, worum es heute eben auch dann gehen soll, ist unsere Transformation Richtung Data Mesh. Und das darf ich als Team begleiten, darf da mitwirken, auch gestalten. Und es ist spannend, dieses doch erstmal sehr theoretische Konzept dann tatsächlich in die Praxis zu übersetzen.
Das hört sich spannend an. Auch das Team, dass es ein jung, dynamisches Team ist, ist natürlich viel wert, auch dass man Technologien ausprobieren kann. Da bin ich auch gespannt, was ihr bei Data Mesh dann macht, welche Data Science Tools oder Technologien ihr da einsetzen werdet. Vielleicht nochmal Data Mesh ein bisschen zum Anfang. Warum setzt ihr Data Mesh ein oder was ist eigentlich der Business Value, der Wert oder die Idee dahinter, dass man das jetzt aufsetzt? Vielleicht nochmal, um alle Zuhörer abzuholen.
Ja, klar. Also auch wir kommen erstmal von einer Data Warehouse und dann von einer Data Lake Architektur. Wir haben aber erkannt, und ich denke, so geht es vielen größeren Konzernen, dass mittlerweile in allen Geschäftsprozessen Daten anfallen. Das wird immer, immer mehr. Und dass ein einziges großes Team für so eine monolithische Struktur wie in einem Data Lake verantwortlich ist und da alleine dieses Wissen auch für die Daten sammelt, um die geschickt prozessieren, verarbeiten zu können und Business-Mehrwert zu schaffen, das ist einfach nicht machbar. Also wir stoßen da auf Engpässe und das wird am Ende dann auch sehr, sehr langsam. Und das andere große Thema ist auch so das Thema Data Governance, was immer wichtiger ist. Wer trägt eigentlich die Verantwortung über die Daten. Und auch da wieder, wenn es ein großes Team ist, was aus einer zentralen Einheit kommt, werden diese Diskussionen sehr, sehr schwierig, weil oft auch einfach diese Fachexpertise fehlt, weil man nicht die Ownerschaft über vielleicht die Quellsysteme besitzt, aus denen die Daten kommen. Das heißt, am Ende ist Data Mesh auch nochmal zur Wiederholung für die Zuhörer, die da nicht so ganz vertraut sind, ist ein Netz, wie auch die englische Übersetzung heißt. Das heißt, von einem einzigen System möchten wir uns in ein Netz an Datendomänen transformieren. Das heißt, statt einer großen Struktur haben wir kleinere Datendomänen, die man unterschiedlich schneiden kann. Wir haben zum Beispiel eine Datendomäne, die Finanzdaten beinhaltet. Man kann aber auch Daten wirklich rein nach Quellsystemen schneiden, zum Beispiel nach einem Marketing-Tool. oder vielleicht auch nach Teams, die darauf arbeiten möchten. Das Wichtige bei Data Mesh ist aber allerdings, dass es am Ende erstmal um eine Organisation der Datenteams geht. Es geht weniger um Infrastruktur oder Technologie, sondern es geht darum, wie schneide ich meine Teams? Und ich möchte sicherstellen, dass stabile Teams eigentlich über einen längeren Zeitraum in dieser einen Datendomäne arbeiten, weil dann haben diese Teams eben die Chance, dieses Domänenwissen auch sich anzueignen und dann langfristig viel effizienter neue Datenprodukte zu bauen, sei es jetzt deskriptive Analysen oder auch Richtung Predictive Analytics.
Ja, und das sind spannende Einsichten. Das ist auch, ich glaube, das Thema, wie du schon gesagt hast, ist das richtige Zuschneiden auch. Oder ist eine Herausforderung, sehe ich jetzt von Data Mesh, wie du gesagt hast, Data Lake, klar, alles wird reingeschmissen, aber ist es dann zu langsam, man hat Data Governance, Rechtemanagement, kommt nicht rein, das sind dann Challenges. Wenn es jetzt umbaut zum Mesh, dann ist natürlich auch so die Frage ein bisschen, wie schneidet man die Teams entweder nach einzelnen Tools, nach Kompetenzen? Wie handhabt ihr das dann, wenn die Teams wechseln? Also ich kenne das aus der Praxis, dass vielleicht ein Team, Data Science Team ist 5 Monate vielleicht in einem Projekt, dann wechseln sie mal 3 Monate ins andere Projekt. Oder habt ihr dann wirklich die Teams so aufgebaut, dass die immer im gleichen Domäne bleibt? Ich kenne es bei vielen Firmen, das ist eher umgekehrt. Data Scientists werden sozusagen wechselnde Projekte, weil gerade das da aktuell ist oder ein anderes im höheren Businesswert hat. Wie gestaltet ihr das?
Also da gibt es nicht die eine Antwort. Zeiss, und ich denke, das gilt für viele Konzerne, ist sehr, sehr heterogen. Schon allein von den Geschäftsmodellen her, wir sind ein Portfolio-Company mit 4 sehr unterschiedlichen Sparten. Dementsprechend sind auch die einzelnen Geschäftsbereiche sehr, sehr unterschiedlich weit, was ihre Data- und Analytics-Kapazitäten und Skills angeht. Und wir haben tatsächlich in manchen Bereichen Teams, die stabil wirklich erstmal unbegrenzt lange für eine bestimmte Datendomäne verantwortlich sind. Dann haben wir aber andere Bereiche, und da kommt dann auch mein Team oder meine Daseinsberechtigung meines Teams ins Spiel. Wir haben andere Teams innerhalb der Organisation, die sind einfach noch nicht so weit. Die haben nicht ihre Data Engineers oder Data Scientists, haben das vielleicht auch noch nicht mal anvisiert. Wir befinden uns, wie gesagt, auf einer Reise als Unternehmen in Richtung einer datengetriebenen Organisation. Und da kommen dann Teams wie meines ins Spiel und wir wechseln tatsächlich. Wir unterstützen da Domänen, wo es gebraucht wird, aber schon immer auch mit dem Hintergedanken, dass wir nicht projektgetrieben arbeiten, dass wir ein Projekt umsetzen und dann raus sind, sondern dass wir wirklich von der Produktdenke kommen mit dem Wissen, dass da ein lauffähiges Datenprodukt rauskommt, was auch betrieben werden muss und auch erweitert, verbessert werden muss. Das heißt, wir überlegen uns schon, wie können wir auch da sicherstellen, dass die Teams nicht zu stark neue Dinge beginnen und anfassen, sondern halt über längeren Zeitraum in einem Thema arbeiten.
Ja, auch ein wichtiges Thema. Ich sehe es auch häufiger, dass ein Data Science Projekt oder ein Machine Learning Projekt abgeschlossen ist. Modell ist trainiert, ausgerollt und Data Scientists rennen weg. Aber es geht ja dann weiter. Es muss ja gemonitort werden. Es können Änderungen sein. Es muss weiter gepflegt werden. Dass da dann so ein Gedanke vielleicht ein bisschen weg von Projekt zu Produkt geht, ist, denke ich mal, auch sinnvoll. Dass viele nicht wissen, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist, der immer weiterläuft.
Ja, und das ist auch ja ein Kernpfeiler des Data Meshs Gedanken, dass man in Datenprodukten denkt und überhaupt nicht mehr in Projekten. Am Ende ist sehr, sehr viel ein Produkt. Das kann eine SQL-Tabelle sein, ein Machine Learning Modell, eine API. Aber der Punkt ist, dass eben da ein Team für verantwortlich ist oder Personen für verantwortlich sind, auch nachdem es ausgerollt wurde, die sicherstellen, dass dieses Produkt dann auch verfügbar ist zu definierten Zeiten und von anderen Teams genutzt werden kann.
Deine Sicht ist wahrscheinlich eher aus der Kundensicht auf den Data Mesh, schätze ich mal. Wie sind denn die Rollen dann von eurem Team oder allgemein angedacht? Ich schätze mal auch wieder heterogen, aber kristallisiert sich da ein bestimmtes Rollenmodell raus? Data Owner oder Data Engineer hast du schon genannt? Oder wie ist das dann aufgebaut?
Was ich noch, also genau, zum Data Mesh Gedanken hinzufügen möchte, es ist am Ende ein Netz von Datendomänen, wo Teams autark Ende zu Ende für verantwortlich sind. Aber natürlich braucht das immer noch eine zentrale Einheit. Deshalb gibt es auch Zeiss Digital Partners und dort mein Team und Nachbarteams, die dieses Netz zusammenhalten und zum Beispiel sowas wie Rollen auch definieren. Also dieses zentrale Team behält den Überblick, weil Data Mesh bedeutet am Ende nicht, dass jeder machen kann, was er will, sondern wir wollen natürlich weiterhin Synergien schaffen und aber auch ja gewisse Regeln etablieren. Regeln an Security, Datenschutz und da ist diese Rollendiskussion ganz wichtig. und was für Rollen dann pro Domäne gefordert sind, das wird auch zentral definiert. Und das ist zum Beispiel so eine Rolle wie ein Data Owner, die muss zu Beginn festgesetzt werden für eine Datendomäne. Wer trägt die Verantwortlichkeit für die Daten, die dort prozessiert werden? Das bedeutet auch Verantwortlichkeit über Datenqualität. Und meistens ist das dann jemand aus dem Fachbereich, der wirklich das Quellsystem verantwortet, vielleicht sogar die Daten pflegt, aber der sehr, sehr viel Fachwissen über diese Daten hat und der am Ende dann auch entscheiden muss, wer darf denn meine Daten sozusagen sehen, wem gebe ich die Zugriffsrechte. Und andere Rollen sind natürlich die der Datenprozessierer, Data Engineers, Data Analysten, Data Scientists, auch Software Engineers natürlich. Aber es ist immer ein cross-funktionales Setup an fachlicher Expertise plus Datenexpertise, die in so einem Datendomain vorhanden sein muss.
Sehr schön. Jetzt vielleicht nochmal zurück zu Data Governance und auch vielleicht zu einem Lösungsansatz, den du gerade erwähnt hast. In so einem Data Lake oder Data Mesh wird es dann ähnlich sein, dass viele User kommen zu, Mitarbeiter gehen, Daten kommen dazu, Daten werden geändert. Also es kommt irgendwann, spricht man ja vom Data Dump, also nicht vom Data Lake, vielleicht Data Dump, dass es irgendwann mal ein Haufen ist und keiner blickt mehr durch. Und da braucht man natürlich auch Data Governance, um das sauber zu halten, egal ob das jetzt Lake ist oder dann Data Mesh. Du hast ja schon gesagt, es wird schon zentrale Regeln vordefiniert. Ich denke mal, das ist ein Ansatz, um den Data Mesh sauber zu halten. Gibt es vielleicht in dem Bereich, habt ihr noch andere Ansätze, um das Ganze zu kontrollieren oder ja, zu strukturieren?
Also diese zentrale Einheit, die überwacht, welche Domänen es gibt und gibt Regeln vor, wie an was sich einfach gehalten werden muss, an Compliance und Datenschutz. Und dieses zentrale Team, das bietet auch Monitoring Lösungen, um überhaupt das in dieser Größenordnung bewerkstelligen zu können. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu der Herausforderung, die mein Team oft sieht, weil ich komme eher aus der Konsumentenrichtung. Ich möchte die Daten konsumieren und da Datenprodukte für unsere internen Geschäftsbereiche bauen. Und oft ist dieser Governance-Gedanke, dass man am Anfang auch sehr, sehr viel definieren muss, welche Daten-Owner, wer übernimmt die Verantwortung, welche Rollen habe ich eigentlich, wer von meinen fachlichen Teams kann das übernommen, dass das oft sehr langwierige Diskussionen sind, die man erstmal führen muss, weil wir eben diesen bestimmten Regeln folgen möchten, aber die dazu führen, dass eben ein echter Mehrwert für Zeiss in Form eines Datenproduktes auf sich warten lässt. Und da haben wir erkannt jetzt als Team, dass wir ja Methoden aus dem Produktmanagement eigentlich nutzen können, einen MVP-Gedanken, um doch relativ schnell Mehrwert zu schaffen für Zeiss und gleichzeitig aber auch so große Fragen Richtung Governance und Verantwortlichkeiten abklären zu können.
Ja, am Anfang ist es oft so, dass man mehr Energie reinstecken muss, aber langfristig lohnt sich dann der Aufwand doch. Vielleicht, weil wir schon öfters über die Datenprodukte gesprochen haben, könnte man vielleicht einen kleinen Switch dahin machen. Welche Datenprodukte habt ihr denn oder was wären Beispiele für Datenprodukte?
Ja, genau. Wie ich eingangs erwähnte, sind wir als Zeiss auf der Reise hin zu einem datengetriebenen Unternehmen. Und zu Beginn solch einer Reise steht natürlich erstmal das Thema Daten verfügbar machen und unseren internen Kunden geschickt aufzubereiten. Das heißt, wir machen ganz, ganz viel im Bereich deskriptive Analyse. Das heißt, wir bauen Reporting-Lösungen. Ein Beispiel ist, dass wir viel im Bereich Projektcontrolling gemacht haben. Ein sehr, sehr wichtiges Thema natürlich in jedem Unternehmen. Projekte sind zum Beispiel Real Estate-Projekte, wo es dann um Standortentscheidungen geht direkt um sehr viel Geld oder auch IT-Projekte. Und natürlich gibt es da schon ein Reporting oder gab es eins, aber das ist meist sehr manuell, weil die Daten daher aus verschiedenen Systemen kommen. Und wir als Team gehen da dann halt rein und versuchen, dieses Reporting Ende zu Ende zu automatisieren. Das ist so eine Vielzahl, ja, wie sich unsere Produkte einordnen lassen. Darüber hinaus arbeiten wir als Team natürlich auch schon dran, diese Reports ein bisschen smarter zu machen durch Advanced Analytics. Servicebereich unterstützen wir unsere Kollegen und Kolleginnen, um Service für unsere Zeiss-Endkunden zu verbessern. Und da gilt es zum Beispiel zu verstehen, wie sich bestimmte Metriken zusammensetzen, was Treiber auf diese Metriken sind. Und da bedienen wir uns schon Machine Learning Methoden, um das erklärbarer zu machen. Oder aber auch im Bereich Predictive Analytics sind wir unterwegs und setzen für unsere Kollegen im Bereich Controlling und Finance einen Financial Forecaster um.
Okay, zum Übergang nochmal zu schaffen mit dem Data Mesh. Also nehmen wir an, wir haben jetzt einen Financial Forecast oder einen Service verbessern. Das heißt, ihr habt dann ein Team, ihr wollt dann ein Produkt für diesen Bereich machen. Ihr geht dann zu dem Data Mesh, zur zentralen Governance sozusagen und sagt dann, ich brauche die und die Daten. Die sind vielleicht schon da. Und ihr sagt, ihr braucht vielleicht noch die dritten. Die muss dann noch in den Data Mesh eingefügt werden. Und dann bekommt ihr einen kleinen Bereich im Data Mesh und da könnt ihr dann praktisch eure Data Science-Tätigkeiten, Forecast-Tätigkeiten dann ausführen.
Ja, richtig. Also genau, weil beim Data Mesh und Datenproduktentwicklung kommt man schnell in dieses Henne-Ei-Problem. Also ich brauche für mein Datenprodukt Daten, die sind aber vielleicht noch nicht verfügbar. Und um diese Daten aber in Datendomänen anzuwenden, brauche ich ja einen Use Case dahinter. Also spätestens bei Datenschutzthemen wird das gefragt. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was machen wir zuerst? Und bei den Produkten, die wir machen, geht es meist um mehrere Quellsysteme. Das heißt, es wird da dann auch schnell komplex, wenn man sich bei einem Projektmanagement-Tool zum Beispiel überlegt, braucht das jetzt eine eigene Datendomäne? Wer ist da überhaupt verantwortlich für? Oder packe ich diese Projektmanagement-Daten vielleicht auch in die Finanzdatendomäne, weil es fachlich doch irgendwie zusammenpasst? Und diese Diskussionen, die zu Beginn zu führen, das ist halt eben sehr lang. Und deshalb sagen wir, wir entwickeln einen MVP, ein Minimal Viable Product in einer Art Sandbox-Umgebung, relativ schnell, ganz, ganz nah am Kunden natürlich und auch erstmal sehr reduziert auf wirklich ja einen Scope, sodass wir ein kleines lauffähiges Produkt am Ende haben. Und das bietet dann auch den Vorteil, dass wir einmal schnell Mehrwert für unsere Zeiss-Kollegen und Kolleginnen erzeugen, dass wir andererseits als Datenteam auch ganz, ganz viel über die Datenstrukturen kennenlernen, die Quellsysteme, also viel Fachwissen dort schon aufbauen und dass wir aber auch nach diesem MVP viel, viel leichter diese Diskussionen rund um Governance führen können. Es ist danach meistens sehr, sehr viel klarer, wer will denn die Verantwortung für dieses Datenprodukt übernehmen, die Verantwortung für die zugrunde liegenden Datenquellen. Das hängt auch ja am Ende vom Skalierungspotenzial des Datenprodukts zusammen. Wie groß kann das oder soll das eigentlich werden? Weil jede Datendomäne am Ende kommt auch mit Kosten einher. Das ist dann am Ende auch eine Kostendiskussion. Das heißt, wir versuchen in kurzer Zeit viel Wissen eigentlich über dieses Produkt aufzubauen und danach erst diese großen Diskussionen zu führen, wie passt das denn jetzt in unsere Data Mesh Netzstruktur, wer ist verantwortlich. Und meistens, was auch noch dazu kommt, ist, dass diese Anforderungen an ein Datenprodukt, egal wie viel Workshops man mit den internen Kunden macht, die sich doch auch während der Entwicklung noch ändern können. Das heißt, es kann sein, dass während der Entwicklung, weil jetzt ein Projektcontrolling-Tool doch rauskommt, ach, ich möchte vielleicht Anzahl Personen, die da involviert sind, auch noch drin haben in der Reporting-Lesung oder die und die Daten wären auch noch schön. Das heißt, nach dem MVP weiß man eigentlich auch viel besser, wie diese Ziellösung aussieht und kann dann wirklich strategisch überlegen, wie ordne ich das ein.
Ja, sehr wichtiger Punkt mit MVP zu starten, erstmal zu testen. Auch die wahrscheinlich Governance hauptsächlich auslassen, den Start einfach schneller machen, bis man weiß, um was es geht. Vielleicht dazu noch eine Frage, ist der Data Mesh, siehst du, also es hört sich jetzt so an, als ob das dann Cloud ist, also auch MVP kann wahrscheinlich eine Cloud schnell aufsetzen. Habt ihr dann eher Cloud-Systeme, Hybrid-Systeme?
Nee, wir fahren tatsächlich jetzt zentral eine Cloud-Only. Architektur, was auch für mich als Mitarbeiterin, aber auch für mein Team sehr spannend ist, dass wir komplett in der Cloud alles aufbauen. Genau.
Ja, das macht es dann auch einfacher, mal einen kurzen kleinen MVP aufzusetzen, Ressourcen bereitzustellen und falls es nicht geht, wieder zu löschen oder dann zu übertragen. Vielleicht noch ein paar Fragen zu dem Produkt. Hört sich auch spannend an mit Datenprodukt, mit Finanzforecasting. Was macht ihr da genau? Ich weiß es nicht, wie weit du das sagen darfst, aber
ich sag mal so viel, spannend zu wissen, wie ich erzählen darf. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel für ein Projekt. Erstmal ist es ein Projekt, aus dem natürlich dann Produkte purzeln, die dann auch wieder betrieben werden. Es ist ein crossfunktionales Team-Setup, also wirklich gemeinsam mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus dem Finance-Bereich, aber auch mit unseren Kollegen aus dem AI-Team. Bauen wir oder möchten wir tatsächlich die Finanzplanung bei Zeiss verbessern. Und wir als zentrale Data-Einheit sind damit beauftragt, ein automatisiertes Forecasting-Tool zu implementieren, das gewisse KPIs, Finanz-KPIs wie Umsatz, Auftragseingang vorhersagt. Und das auf verschiedenen Leveln. Wir haben begonnen mit einem aggregierten Level auf Spartenebene und sind gerade dabei, hier viel mehr ins Detail zu gehen, sodass wir auch Prognosen auf Produktebene liefern können, die am Ende auch das Ziel haben, die operative Planung zu beeinflussen. Und ganz wichtig ist hier aber, dass wir kein vollautomatisiertes Tool bauen möchten, sondern Ziel ist, dass der Mensch im Loop gehalten wird. Wir wollen ein Vorschlagssystem bauen, um da die Arbeit zu vereinfachen oder effizienter zu machen, wo es auch sinnvoll ist. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil Zeiss eben sehr, sehr unterschiedlich ist von den Businessmodellen her. Und in manchen Geschäftsbereichen ist die Planung einfach aufgrund der Produktheterogenität und Anzahl sehr, sehr viel aufwendiger, in anderen nicht. Deshalb muss man da auch differenzieren.
Ja, das hört sich, wie du schon sagst, in manchen Bereichen ist es wahrscheinlich recht einfach, in anderen Bereichen ist es schwierig. Ist auch sehr heterogen, die eine Abteilung hat vielleicht andere, bestimmt andere KPIs, andere Datensätze, dass man da, ist es dann eher ein einheitliches oder ist es dann wirklich sagen, okay, hier machen wir dieses Forecast-Modell, im anderen Bereich den anderen Forecast?
Ja, genau, spannende Frage. Es ist stets ein Balanceakt zwischen Generalisierbarkeit und Spezifikation. Am Ende, wie viel wollen wir generisch zur Verfügung stellen? Ursprünglich war der Gedanke, eine sehr, sehr generische Forecasting-Plattform zu bauen, auf der sämtliche Forecasting-Use-Cases laufen können, weil natürlich als ja, heterogener Konzern ist man immer an Harmonisierung interessiert und Systemlandschaft zu vereinfachen. Das war hier auch das Ziel. Wir haben ja jetzt im Laufe des Projekts gemerkt, dass es doch auch diese Spezifika braucht, weil die Daten zum Teil aus unterschiedlichen Systemen kommen, das Geschäftsmodell einfach ein ganz anderes ist. Dennoch, der Nukleus, die Engine, die diese Prognosen liefert, die ist sehr, sehr generisch. Und das ist am Ende, also da möchten wir auch diese Automatisierung beibehalten und nicht manuell eingreifen, weil das einfach sonst am Ende nicht skalierbar und betreibbar ist.
Das ist wahrscheinlich dann auch ein Balanceakt mit der Genauigkeit. Ich glaube, Forecast ist auch immer schwierig vorherzusagen, weil im Umsatz, man weiß ja nicht, aktuelle globale Krisen, sonstige Themen, die kommen, es kann ja von heute auf morgen sich einiges ändern, Energiepreise. Wie kann man so Sachen vorhersagen, oder? Ich glaube, eigentlich würde ich sagen, es ist fast so möglich.
Ja, ich würde sagen, ist das eine
einfach
trick,
sagen, so naiv.
Nein, also wir wollen
genau, so Realtime-Analysen.
Ja, also wir bauen keine Glaskugel und das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und das ist natürlich auch ein Erwartungsmanagement, was wir tagtäglich treiben, weil das erstmal sind die Erwartungen wahnsinnig hoch an so einem Tool. Aber die erste Erwartungshaltung ist, dass wir so gut sein möchten wie der Mensch, der jetzt plant. Ganz einfach, weil wir halt ein Effizienzthema haben, weil es in manchen Bereichen einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt aufgrund der Menge an Produkten. Schön wäre natürlich, wenn wir äußere Faktoren mit einbeziehen könnten und da auch vielleicht ein bisschen besser werden als der Mensch. Das heißt, wir evaluieren da schon sehr, sehr viel. Wir wollen nicht nur einen univariaten Ansatz fahren, dass wir uns halt nur die historische Zeitreihe des Umsatzes anschauen, sondern wir schauen auch andere Zeiss-Datentöpfe an, die uns vielleicht schon Aufschluss über die Zukunft geben können, aber auch exogene, also Zeiss-exogene Datenquellen wie Marktindizes oder Indizes von Wettbewerbern, Lieferanten, Kunden, die wir mit einbeziehen können. Und die, das machen wir jetzt halt in der Evaluation, die eine gewisse Kausalität auf unsere Zeitreihe ausüben. Genau, es ist ganz schön schwierig, muss ich sagen. Wir haben da sehr, sehr viel evaluiert, aber es macht Sinn, weil am Ende diese Anbindung dieser Daten, die einfach mit reinzunehmen, ist auch sehr kostspielig. Deshalb machen wir diese Evaluation zu Beginn, um uns da dann auch sicher zu sein.
Aber es ist nochmal ein guter Punkt. Also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, wie du gesagt hast. Also so gut wie der Mensch zu sein. Also ich sehe es öfters auch mit jetzt LMMs. Ja, ChatGPT macht da einen Fehler oder wenn man eine Accuracy macht, man hat nur 99% Accuracy, ist nicht perfekt und dann geht die Diskussion, aber eigentlich reicht es ja schon, wenn man besser ist als der Mensch, dass man einfach sagt, die Messlatte einfach ein bisschen runterlegen und sagen, ja, wir sind doch einfach schon besser als der Mensch oder das ist das Ziel. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sehen. Verliert man oft den Blick, dass man irgendwann in die Zahlen kommt und Accuracy. Aber eigentlich, wenn man schon so gut ist wie ein Mensch, dann ist ja schon, sagen wir mal, viel gewonnen, ist der Algorithmus schon sehr gut und die Vorhersage.
Ja, genau. Und das in die Organisation, also das so zu verankern, das ist tatsächlich herausfordernd. Und das hat auch viel mit Change Management am Ende zu tun, weil dieses Projekt, das ist, ich habe genau zu Beginn gesagt, dass wir verändern den Planungsprozess bei Zeiss. Das heißt, es ist kein reines Datenprojekt oder IT-Projekt, sondern es ist wirklich ein Business-Projekt. Genau.
Gut, dann danke für die Ausführung. Also wie gesagt, nochmal so gut wie ein Mensch ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was man nicht vergessen darf. Dann kommen wir auch nochmal gegen Ende von dem Podcast und ich würde dich nochmal bitten, so ein bis vielleicht ein Tipps für Data Science Anfänger oder für andere Projektleiter im Umfeld zu geben, was du sagen würdest, das würde ich gerne mitgeben.
Ich denke, es ist wichtig, dass nur weil man einen Hammer hat, nicht alles Nägel sind. Das hast du vielleicht schon öfter gehört oder auch den Zuhörern ist das bekannt. Und das kommt tatsächlich häufig vor, sowohl bei erfahrenen Datenmitarbeitern, aber auch viel im Recruiting erlebe ich das. Und das ist natürlich auch ganz natürlich, wenn man aus der Uni frisch kommt, aus der Wissenschaft, dass man erstmal tolle Methoden kennengelernt hat, die man dann auch anwenden möchte und dann überall diese Probleme, diese vermeintlichen Probleme sieht, auf die das passen würde. Aber da ist mein Tipp tatsächlich von Anfang an, ein bisschen rechts und links zu schauen, weil um wirklich mehrwertstiftende Datenprodukte zu bauen, ist es eminent wichtig, sich dem Problem wirklich bewusst zu werden und nicht so schnell von der Lösung zu kommen. Denn nur so gelingt es dann auch wirklich, ein Produkt zu schaffen, was genutzt wird und was zu einer Verbesserung führt. Und das ist natürlich gar nicht so leicht, da auch Fachexpertise in verschiedenen Bereichen aufzubauen. Aber es hilft auch, sich mit anderen Menschen da zu verknüpfen, mit anderen Teams, zu verstehen, was die eigentlich machen, um so einen Methodenkoffer am Ende aufzubauen, der sehr, sehr vielseitig ist und aus dem man schöpfen kann. Und das andere Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt und was, glaube ich, in unserer heutigen Welt und Arbeitsumfeld sehr wichtig ist, ist dieses agile Mindset, von dem alle sprechen. Und damit meine ich nicht erstmal, dass wir alle nach Scrum arbeiten und in Sprints, sondern ich meine wirklich damit, dass wir uns bewusst sind, dass sich die Welt um uns stetig verändert und dass wir diese Veränderung akzeptieren oder die sogar begrüßen, gerade in der heutigen oder in unserem Umfeld mit ständig neuen Technologien, an denen wir aber auch alle erst lernen. Das heißt, es ist wichtig, damit umgehen zu können, mit dieser stetigen Veränderung und da auch offen gegenüber zu sein. Und dann macht sie halt auch richtig Spaß. Und man kann sie optimal jetzt komme ich wieder zu uns zurück, in einem Umfeld wie jetzt bei mir im Team einsetzen.
Sehr spannende Tipps. Auch nochmal zur Frage oder zur Anmerkung. Klar, wenn man Hammer hat, sieht man überall Nägel. Hatten wir noch nicht den Tipp. Also ich bin immer wieder überrascht. Jedes Mal, wir hatten schon so viele Podcasts, aber jedes Mal kommt ein neuer, richtig cooler Tipp, wo ich absolut zustimme. Und ich sehe es auch im Data Engineering. Wenn jemand einmal vielleicht was als Beispiel mit einer MongoDB gelöst hat und MongoDB sich gut auskennt, dann setzt er überall MongoDBs hin zum Beispiel. Aber vielleicht eine einfache SQL-Datenbank würde ausreichen. Oder wenn jemand einen Algorithmus hat, irgendwie mit MATLAB eine Modell hat funktioniert und dann überall das gleiche Modell. Also das sieht man sehr häufig. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Nicht immer nur überall dann die Nägel sehen, nur weil man einen Hammer hat, sondern wirklich mal schauen, was haben die anderen für Werkzeuge? Haben die vielleicht einen Schraubenzieher? Haben die eine Bohrmaschine? Wie kann man das Problem noch lösen? Also sehr, sehr wichtiger Tipp. Ja, danke dir für den Podcast, für die Teilnahme. Ich denke, Teilnehmer, die Zuhörer haben spannende Tipps erhalten, Einsichten in Best Practices in der Industrie. Auch danke für die Beispiele.
Vielen Dank, René. Hat Spaß gemacht.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.